Ich hatte eine sehr naive Vorstellung davon, wie das werden würde, wenn ich mein Kind geboren hätte. Also ich war zum Beispiel nicht darauf vorbereitet, dass aus meiner Vagina wirklich so faustgroße Blutklumpen ploppen würden, während ich auf Toilette saß.
Stillen kann wirklich auch sehr herausfordernd sein. Das funktioniert auch alles gar nicht immer so easy, wie man sich das so vorstellt.
Ich hatte eine Achterbahn der Gefühle, gefühlt jede Stunde ein Auf und Ab. Und ich habe das alles wie in so einer Blase eigentlich erlebt, die ersten 3, 4, 5 Wochen.
Leute, in dieser Folge von Tabufrei geht's ziemlich ans Eingemachte. Wir sprechen über die Tage, Wochen und Monate nach einer Geburt. Und zwar mal ganz unverblümt.
Dass manche Episoden eines Wochenbetts nicht so sind wie im Fernsehen mit weißer Bluse und alle sitzen um die frisch gewaschene und gebügelte Mutter herum, die glückselig strahlt, sondern dass es eben auch anders ist, dass man froh ist, wenn man einmal in der Woche duschen gehen kann und man hat ein ganz anderes Körperempfinden. Alles hat sich verändert.
Es geht um Blut, Schleim, Stress und zahlreiche andere Dinge, die im Wochenbett zu Herausforderungen führen, auch weil die Aufklärung darüber fehlt. Zwischen ästhetischen Inszenierungen graziler Babybäuche bekannter Persönlichkeiten und plüschigen Fotoshootings mit niedlichen Neugeborenen scheint eines viel zu wenig Beachtung zu finden. Das körperliche und psychische Wohlergehen derer, die es geboren haben. Wie sieht die Zeit in den ersten Wochen nach der Geburt wirklich aus? Und wieso mangelt es ausgerechnet in Kreißsälen und in der Wochenbettbetreuung an Personal? In dieser Folge hören wir wie immer spannende Expertinnen und viele Stimmen aus der Community. Wir haben also viel vor in dieser Folge von Tabufrei. Ich bin Franka Frei und freue mich, wenn ihr zuhört. Eine wichtige Sache vorab. An manchen Stellen werden wir auch etwas detaillierter über Geburtsverletzungen und traumatische Geburtserfahrungen sprechen. Passt beim Hören bitte auf euch auf. Die entsprechenden Stellen könnt ihr bei Bedarf auch überspringen. In den Shownotes findet ihr die Timecodes.
Und ich mache selber heute einen kleinen Hausbesuch. Und zwar bin ich auf dem Weg zu Jana Heinecke. Sie ist Autorin und hat ein ganzes Buch zum Thema Mutterschaft und Wochenbett geschrieben. Heinecke, Heinecke, Heinecke.
Hallo.
Hallo Jana, hier ist Franka.
Jana spricht und schreibt in ihrem Buch Aus dem Bauch heraus, ziemlich passend zum Podcast, überaus tabufrei über ihre Erfahrungen vor, während und nach der Geburt ihres Kindes. Fernab von den klassisch blümchenhaften Märchenerzählungen von Mutterschaft.
Du siehst schön aus, schönes Sommerkleid an.
Dankeschön. Willst du einen Kaffee oder ein Wasser?
Ein Wasser wäre super.
Ja?
Ja, wenn du ein Wasser hast, dann komm erstmal an.
Ihr Sohn ist mittlerweile 4 Jahre alt. Und Jana erinnert sich heute an die ersten Wochen nach der Geburt als
überraschend. Überraschend schlimm. Ich habe in der Schwangerschaft immer so bis zu dem Moment der Geburt gedacht. Und es war für mich wie so eine Bergbesteigung. Es war so, du musst die Geburt schaffen. Und wenn du das geschafft hast, dann stehst du auf dem Gipfel, dein Kind auf dem Arm und schaust in eine rosarote Traumlandschaft für immer und ewig. So, und fliegst durch dieses Glück. Und das war tatsächlich nicht so. Also ich war zum Beispiel nicht darauf vorbereitet, dass aus meiner Vagina wirklich so faustgroße Blutklumpen ploppen würden, während ich auf Toilette saß. Ich hatte diesen einen Moment, wo ich dachte, da floppte das so raus und ich war so, oh Gott, war das jetzt doch ein zweites Kind? So kam mir das vor. Was ist das denn? Was kommt denn da jetzt noch raus? Und auf sowas hat mich einfach niemand vorbereitet.
Warum sprechen wir darüber nicht?
Ich glaube, das ist sehr schambehaftet, generell. Ja, Blut, das aus der Vagina rinnt, ist ja auch generell immer noch leider ein Tabuthema, obwohl es ja voraussetzend ist dafür, dass wir überhaupt so kleine süße Babys haben können. Und überhaupt Körperflüssigkeiten sind ein großes Thema im Wochenbett. Tränen, Milch, Inkontinenz ist ein großes Thema. Manche Personen, die gebären, haben Schwierigkeiten, den Stuhl zu halten oder können nicht auf Toilette gehen, was dann zu also sehr schmerzhaft. Und ja, da ist sehr viel Schmerz, körperlicher Schmerz, aber ich glaube auch Schmerz durch Unsichtbarmachung aufgrund von gesellschaftlichen Normen und Erwartungen. Ich glaube tatsächlich, dass das Wochenbett die Zeit ist, in der Mütter am unsichtbarsten sind. Und wir sehen das ja überall, diesen Gender-Data-Gap, dass einfach was explizit Frauengesundheit angeht, erst in den letzten Jahren so ein bisschen der Moment kam, wo ForscherInnen gesagt haben, oha, ja, da sind wir im Verzug. Und ich glaube, dass auch da mit reinspielt dieses Bild von, ach, so ein Baby macht eine Frau ja glücklich. Und wenn sie das Kind erst auf dem Arm hält, sind alle Schmerzen vergessen. Und das ist halt eine Lüge.
Medizinisch betrachtet beschreibt das Wochenbett die ersten 6 bis 8 Wochen nach einer Geburt. Oft wird die Zeit als Kennenlernphase beschrieben, in der eine Bindung zum Kind entsteht. Die Google-Bildersuche zeigt glückliche Eltern, vor allem Mütter, die in frischen Bettlaken friedliche Babys kuscheln. Babyflitterwochen sozusagen, quasi die große Schwester vom Menstruationsurlaub. Soweit, so gut. Doch mit welchen Herausforderungen, körperlichen und emotionalen Baustellen WöchnerInnen selbst meist konfrontiert sind, natürlich besonders, wenn sie gerade ihr erstes Kind geboren haben, davon findet sich auf den ersten Blick weniger. Wir dürfen nicht vergessen, niemandem wird die Mutterrolle in die Wiege gelegt. Viele sind mit der Situation erstmal völlig überfordert und fühlen sich alleingelassen. So zum Beispiel auch Marie, die sich über Instagram bei mir gemeldet hat.
Ich hatte große Ängste bezüglich damit, mit meinem Kind alleine zu sein. Ich hatte Angst, ihn nicht zu hören, was falsch zu machen. Ich wusste nicht, wie ich ihn richtig anziehen sollte. Ich hatte einfach sehr, sehr große Zweifel, irgendwas falsch zu machen.
Bei Marie hat diese Unsicherheit auch zu weiteren psychischen Schwierigkeiten beigetragen. Jahre später bekam sie sogar die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung. Dazu kommen wir etwas später. Habt ihr Erfahrungen rund ums Thema Wochenbett, die ihr teilen wollt? Schreibt uns direkt hier in der Podcast-Anwendung. Eigentlich besteht in Deutschland für gesetzlich Versicherte Anspruch auf Betreuung durch eine Hebamme. Und zwar nicht nur in den Wochen vor und während der Geburt, sondern auch bis zu 12 Wochen danach, in besonderen Fällen sogar bis zum Ende der Stillzeit. Eigentlich, denn die Realität sieht meist anders aus. Nicht mal 6 von 10 WöchnerInnen nehmen die Betreuung durch eine Hebamme in Anspruch. Hauptursache dafür, es mangelt an Personal. Fast die Hälfte hatte Schwierigkeiten bei der Suche nach einer Hebamme. Mehr als 15% hatte nicht mal in der Schwangerschaft eine zur Seite. Die Folgen der mangelhaften Betreuungslage: fehlendes Wissen, Überforderung, Scham und Angst. Und dazu kommt oft die Einsamkeit. Ein unerwartetes Gefühlschaos, ein nicht enden wollendes Gedankenkarussell. Auch Mascha schildert Situationen, auf die sie kurz nach der Geburt ihres Kindes einfach nicht ausreichend vorbereitet war. Achtung, in den kommenden Minuten geht es um Geburtsverletzungen.
Ich bin aus dem Krankenhaus gekommen, ich war dick und fett gepampert und hatte irgendwie, ich glaube, 4 oder 5 Saugeinlagen im Schlüppi.
Bei Mascha wurde aufgrund der Größe ihres Babys bei der Geburt der Damm durchtrennt, also das Gewebe zwischen Vagina und Anus. Bei ungefähr 30% der Geburten reißt es von selbst, meist nur oberflächlich. Was bleibt, ist in jedem Fall eine Wunde, die je nach Schwere Wochen bis Monate lang heilen und dementsprechend versorgt werden muss.
Und so kam ich aus dem Krankenhaus. Mein Mann war noch so ganz schlau und hat mich mit einem Auto abgeholt, wo ich hinten sitzen musste. Sitz mal mit einem Dammschnitt hinten und kletter da rein. Und diese vielen Saugeinlagen dazu, das war ganz unangenehm. Dann musste ich natürlich noch direkt nach dem Krankenhaus so durch den Rossmann laufen. Das sagt dir nämlich auch keiner, dass du in Jogginghose und 5 Saugeinlagen im Schlüppi da durchspazierst, aussiehst wie ausgekotzt, weil du gerade 26 Stunden dein Kind auf die Welt gepresst hast. Und dann suchst du da irgendwie nochmal ein paar Utensilien, die vorher dir auch keine Hebamme gesagt hat, die man vielleicht doch brauchen könnte.
Besonders infolge höhergradiger Geburtsverletzungen kann es später auch zu Harn- oder Stuhlinkontinenz kommen. Generell ist Inkontinenz infolge einer Geburt ein Riesenthema und besonders bei der Stuhlinkontinenz lässt sich super schwer sagen, wie viele genau betroffen sind, weil die Sache derart schambehaftet ist. Bei einer Untersuchung der Charité stellte sich heraus, dass jede 5. Wöchnerin gelegentlich Probleme beim Einhalten des Stuhls hat. Also, wenn ihr da relaten könnt, ihr seid nicht allein. Schätzungen zufolge entwickeln mehr als ein Drittel der WöchnerInnen eine Blasenschwäche. Häufig heißt das, es tropft unkontrolliert, zusätzlich zum Blut. Und genau dann tauchen auch noch merkwürdige Verwandte oder die Nachbarschaft auf, um ein Baby zu halten und eine strahlende Mutter zu sehen.
Jeder erwartet, dass du total glücklich bist und dass er jetzt alles gut ist, denn dein Kind ist ja auf der Welt und das Kind ist doch gesund, also sei doch jetzt mal bitte dankbar und dein Kind ist doch jetzt da, jetzt ist doch alles gut. Nein, ist es nicht. Ich bin verletzt, ich habe eine Riesenwunde in mir, ich blute wie ein Schwein, ich traue mich nicht aufs Klo zu gehen, weil ich Angst habe, dass diese Naht wieder aufreißt. Keiner will das aber hören. Und dann sitzt du da, ganz alleine, mit einem Baby. Ich war damals 26. Und du weißt gar nicht, was du machen sollst. Ich habe mir dieses Kind mehr als alles andere auf dieser Welt gewünscht. Und dann war es da. Und ja, es war alles gut, weil sie war ja jetzt da und sie ist gesund. Aber mir geht's nicht gut. Und dann falle ich in so eine Identitätskrise. Aber niemand möchte mir zuhören.
Eine, in Anführungsstrichen, Nebenwirkungen des Wochenbetts ist etwas, was auch als Baby Blues bekannt ist. Emotionale Überwältigung, überfordert sein und das Gefühl von Einsamkeit nach einer Geburt werden häufig auch mit postpartalen Depressionen in Verbindung gebracht. Ein Krankheitsbild. Eine diagnostizierte Wochenbettdepression ist medizinisch betrachtet aber eher eine seltene Angelegenheit. Etwa 10-15% sollen betroffen sein. Ehrlich gesagt passt das überhaupt nicht zu meinen Recherchen. Denn fast alle, mit denen ich spreche, erzählen, dass es ihnen mental nicht sonderlich gut ging nach der Geburt. Und manchmal dauerte dieser Zustand auch noch viel länger an als nur 6-8 Wochen. In Janas Buch habe ich zum ersten Mal vom sogenannten After-Baby-Brain gelesen, angelehnt an den After-Baby-Body. Schon skurril, dass da vermutlich alle wissen, was gemeint ist. Jana schreibt, dass sich das Gehirn einer Person, die schwanger ist und gebärt, dauerhaft verändert. Durch die Neustrukturierung bestimmter Hirnareale kommt es zu einem Wandel im Denken und Verhalten. Das kann auch unangenehme Gefühle und depressive Verstimmungen hervorrufen. Oder auch Brain Fog, zu Deutsch Gehirnnebel, Konzentrationsschwierigkeiten, Wortfindungsstörungen, plötzliche Vergesslichkeit. Bei Jana haben diese kognitiven Fähigkeiten seit der Geburt spürbar abgenommen. Das beeinflusst ihre Arbeit als Autorin bis heute. Gehirnscans zeigen bei Menschen, die ein Kind geboren haben, eine ähnliche Veränderung wie bei Teenagern, die durch die Pubertät gehen. Doch im Gegensatz zur Pubertät bleibt dieses ganz ähnliche Phänomen bei Müttern, mittlerweile immer häufiger als Muttertät bezeichnet, ein bislang unterforschtes und weitestgehend unbekanntes Feld. Stattdessen werden entsprechende Symptome häufig pathologisiert, also als krankhaft beschrieben.
Muttertät ist eine Zusammensetzung aus Mutter und Pubertät und beschreibt letztlich wirklich diesen Zustand der oder diese Phase, die tatsächlich alle Menschen durchlaufen, die durch Schwangerschaft und Geburt gehen und die beginnt mit dem bewussten Kinderwunsch, spätestens mit Einsetzen der Schwangerschaft und kann dann bis zu 3 Jahre dauern. Und heute weiß man, dass in der Muttertät sich psychologische, physische, emotionale, neurologische und auch spirituelle Veränderungen am Körper und im Geist und in der Seele und der Psyche der Wöchnerin vollziehen im ähnlichen Umfang wie bei der Pubertät. Und Alexandra Sachs, eine der Psychologinnen, die ganz, ganz viel über dieses Thema forscht und auch spricht, hat die These zumindest geäußert, dass sie glaubt, dass ganz, ganz viele postpartale Depressionen oder Diagnosen einer postpartalen Depression gar keine wären, wenn wir flächendeckender darüber sprechen würden, dass der Zustand der absoluten Glückseligkeit nach der Geburt eines Kindes einfach noch nicht mal mehr die halbe Wahrheit ist, sondern letztlich nur ein kleiner Bruchteil, weil de facto ist es so, dass mit der Geburt eines Kindes sich auch das komplette emotionale Gesamtbild einer Person wie aufsprengt. Also all deine Gefühle bekommen nochmal einen völlig anderen Wumms. Und da reden wir eben nicht nur von den Muttergefühlen, Liebe und absolute Glückseligkeit, sondern auch von Trauer und Wut und Sehnsucht nach dem alten Leben und Verzweiflung und ganz dolle Ängste. Also eigentlich ist das der Standardzustand. Und ich glaube, wenn wir den als solchen benennen würden und nicht einfach von vornherein Menschen damit sozialisieren, dass jede Abweichung von der puren Glückseligkeit pathologisch ist, dann hätten wir ein ganz anderes Verständnis für das, was im Wochenbett passiert.
Was Jana in unserem Gespräch und auch in ihrem Buch immer wieder kritisiert, ist die Perspektive, auf die gesellschaftlich wie auch medizinisch aufs Wochenbett meist geblickt wird. Der Fokus richtet sich so sehr auf das Wohlergehen des Babys, dass die psychische und körperliche Gesundheit der Mutter total vernachlässigt wird.
Die Leute kommen, um das Baby zu bewundern und nicht zu fragen, wie geht es der Mutter. Und sämtliche Erziehungsratgeber, sämtliche Literatur, die ich gelesen habe zum Thema Mutterschaft, hat sich letztlich mit Erziehungsfragen beschäftigt und auch mit dem Thema, was ich als Mutter dafür tun kann, übrigens schon während der Schwangerschaft, damit es meinem Kind gut geht und damit sich mein Kind gut entwickeln kann. Und ich hätte das, bis ich selbst Mutter wurde, überhaupt nicht hinterfragt oder habe das de facto nicht hinterfragt, weil ich dachte, na klar, wofür ist Mutterschaft denn sonst da, wenn nicht dafür, dass es dem Kind gut geht? Und dass ich als Mutter aber auch Teil dieser Mutterschaft bin und weder von der Forschung noch von medizinischer Seite noch gesellschaftlicher noch familiärer Seite irgendwie eine Art von Support bekomme oder Erwähnung oder Sichtbarkeit, das ist schon etwas, das überfällt oder hat mich wie so ein Schock überfallen, als mir das klar wurde.
Dass die Zeit nach einer Geburt ganz grundsätzlich nicht nur mit körperlichen, sondern auch emotionalen Herausforderungen einhergeht, liegt auf der Hand. Ich meine, wie krass ist das, dass du plötzlich haupt- oder gar alleinverantwortlich für ein Wesen bist, das ohne 24-Stunden-Pflege quasi nicht überlebensfähig ist? Dazu kommt der gesellschaftliche Druck, eine gute Mutter bzw. Elternteil zu sein, ja nichts falsch zu machen. Und als wäre das nicht schon genug, möglichst bald auch wieder in bestimmte körperliche Idealvorstellungen zu passen.
Wenn man die ganzen super sporty Moms sieht, die dann irgendwie nach 4 Wochen schon wieder ihren Waschbrettbauch herzeigen. Und es hat bei mir einfach hinten und vorne nicht geklappt.
Das ist Laura. Wie sie rückblickend erzählt, hat sie sich nach der Geburt ihres ersten Kindes einfach nicht ausreichend Ruhe gegönnt. Dabei handelt es sich dabei um eine medizinische Anordnung. Es heißt ja nicht umsonst Wochenbett. Der Körper hat nach monatelanger Schwangerschaft und Geburt Höchstleistungen erbracht und braucht Zeit, um sich zu erholen. Und wenn ihm die nicht gegeben wird, kann das zu weiteren körperlichen Problemen führen.
Und habe dann aber nach ein paar Wochen schon gemerkt, dass irgendwie meine Gebärmutter sich nicht richtig zurückbildet. Und ich habe immer noch einfach, merke ich, dass mein Bindegewebe von innen voll schlecht da verheilt ist. Das ist irgendwie, haben da ja andere auch mehr Glück mit ihrem Bindegewebe und fühle mich deswegen natürlich auch, als ob ich irgendwo sportlich versagt hätte. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, außen oder bei irgendeiner anderen Verletzung, wenn man einfach eine A4 große Fleischwunde hat, da würde jeder Mensch um einen herum sagen, du musst im Bett bleiben, du musst 4 Wochen im Bett liegen, period, die ganze Zeit und dich versorgen lassen und du kriegst irgendwie Pipapo von der Krankenkasse, wenn du nicht sogar einfach im Krankenhaus bleibst. Und um mich herum hat niemand mich irgendwie korrigiert, ich kann schon wieder fit sein, vor allem dieses zum Beispiel jetzt lange Joggen gehen, voll angenehm wäre, wenn einfach da gewisses Bindegewebeheilung besser geklappt hätte, wenn ich, glaube ich, einfach mehr liegen geblieben wäre und mich selbst behandelt hätte wie jemand, der eine krasse OP hatte und nicht wie jemand, der einfach nur, keine Ahnung, mal beim Zahnarzt war oder so.
Beim Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kommen wir um einen nicht herum. Sissi Rasche, selbst Hebamme, Mutter von 4 Kindern, Autorin und Gastgeberin des Podcasts Hebammensalon, also die Expertin auf dem Gebiet. Sie sagt,
also ich finde, das Wichtigste ist, dass werdende Mütter einfach aufgeklärt sind und dass es ganz normal ist, dass sie Angst haben, dass sie sich vielleicht auch manchmal fragen, oh Gott, war das jetzt die richtige Entscheidung, mich bewusst für ein Baby zu entscheiden. Es gibt ja Gott sei Dank auch mittlerweile Sachen, die von der Krankenkasse bezahlt werden, nämlich sogenannte Mütterpflegerin. Und das wissen einfach noch zu wenige Menschen. Und viele Frauen gestehen sich das auch nicht ein oder wollen sich nicht eingestehen, dass sie Hilfe brauchen und denken halt, sie müssen es alle alleine schaffen oder sie müssen jetzt gleich wieder fit sein. Und das ist ja totaler Quatsch.
Das Problem ist bekannt. In den letzten 30 Jahren hat sich die Anzahl der Geburtsabteilungen in Krankenhäusern in Deutschland ungefähr halbiert. Und die verbleibenden Kreissäle sind oft so unterbesetzt, dass sie ebenfalls von Schließungen bedroht sind. Anstatt einer 1-zu-1-Betreuung, also dass eine Hebamme auf eine schwangere Person kommt, muss sie oft mehrere Geburten gleichzeitig betreuen. Das führt zu großem Zeitdruck, Stress und verschlechtert die ohnehin schon schwierigen Arbeitsbedingungen.
Ja, das sind leider wirklich traurige Zahlen, weil wir wissen, dass einfach eine gute Hebammenbetreuung vor so vielen Sachen schützt. Also Frauen sind in der Schwangerschaft besser aufgeklärt, damit besser auf die Geburt vorbereitet. Eine 1:1 Betreuung unter der Geburt ist in Studien niedergelegt, dass es einfach viel weniger Komplikationen gibt, wenn die Frauen einfach eine Hebamme die ganze Zeit an ihrer Seite haben. Und das gilt natürlich auch fürs Wochenbett, dass Frauen in dieser wirklich sehr sensiblen Phase einfach, wenn sie da kompetente Betreuung haben, es viel, viel weniger Komplikationen gibt. Und deshalb ist es einfach so schlimm, dass wir diesen akuten Hebammenmangel haben.
Sissi sagt, dass der Hebammenjob extrem hohe Anforderungen mit sich bringt. In etwa Abrufbereitschaft rund um die Uhr. Das nimmt natürlich großen Einfluss auf das eigene Leben und dafür stimmt die Bezahlung einfach vorn und hinten nicht.
Frauen melden sich natürlich mit ihrem Problem nicht nur an den Werktagen, sondern auch zu anderen Tagen und dass man da natürlich sehr viel aufgibt, also sehr zeitintensiv und dann schlechte Bezahlung ist natürlich eine schlechte Kombination und dass einfach dadurch viele Hebammen einfach auch erschöpft sind, weil sie einfach mehr arbeiten müssen, um halt ihre ganzen Lebenskosten zu bezahlen und das macht den Job einfach momentan sehr, sehr unattraktiv.
Was klar sein sollte, der Personalmangel führt nicht nur zu unermesslichem Druck auf Seite der Hebammen und Geburtshelfenden, sondern kann für Gebärende buchstäblich traumatische Konsequenzen haben. Denn wenn Zeitstress im Kreißsaal die Oberhand ergreift, geht die Empathie schneller verloren. Achtung, in der kommenden Sprachnotiz erzählt Marie von ihrem traumatischen Geburtserlebnis.
Ich habe vor 8 Jahren diese Geburt erlebt und hatte Mitte dieses Jahres einen mentalen Zusammenbruch und da wurde mir eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert, die sich tatsächlich auf mein traumatisches Geburtserlebnis zurückführen lässt. Und mir wurde immer wieder gesagt, ja, also das ist nichts, das ist nichts, es ist hier noch viel zu früh. Schlussendlich habe ich für mich diese ganze Vorbereitungsphase, bis sich der Muttermund öffnet, dass man quasi anfangen kann zu pressen, habe ich auf einem Krankenhausflur verbracht, sitzend auf Holzstühlen auf- und abgehend, ohne jegliche Erleichterung oder auch mal nur einen Check-up meines Zustandes jetzt. Das hat niemand für nötig gehalten, bis ich selber darum gebeten habe, meinen Muttermund zu untersuchen und auch während der Geburt meines Sohnes dann, der 6 Wochen zu früh kam, wurde ich im Kreißsaal mehrmals alleine gelassen mit den Aussagen, ja, Sie können jetzt pressen und dann hat die Hebamme das Zimmer verlassen.
Nicht selten erzählen Mütter auch, dass sie sich während der Geburt fast wie Vieh behandelt gefühlt haben. Schätzungen zufolge erleben bis zu 30% physische oder psychische Gewalt bei der Geburt. Und nochmal, schuld daran ist natürlich nicht per se das Krankenhauspersonal, sondern eine Politik und Gesellschaft, die dem Thema Geburtshilfe einfach nicht die Aufmerksamkeit schenkt, die es verdient. Das sagt auch Sissi Rasche.
Man hat so das Gefühl, dadurch, dass es ein Nischenthema ist, also dass es Menschen nur eine sehr kurze Zeit in ihrem Leben betrifft, in dem sie Kinder bekommen, dass zwar immer alle sehr erschüttert sind, aber dass es dann natürlich weitergeht und dass halt auch da politisch und gesellschaftlich einfach das nicht so ein Riesenthema ist. Ne? Also man ist zwar immer sehr betroffen, wenn man gerade in dieser Situation ist, aber wenn man da raus ist, dann ist es halt einfach kein großes politisches, gesellschaftliches Thema. Und das darf einfach nicht sein. Also wenn ihr keine Hebammen finden solltet, sofort euren Krankenkassen melden. Wenn ihr einfach Probleme habt, wenn ihr weit fahren müsst, sofort den Krankenkassen melden, weil nur so können wir Druck von außen schaffen.
Leute, ich habe selbst keine Kinder auf die Welt gebracht. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mich die Recherchen für diese Folge schon ziemlich mitgenommen haben. Ich will hier nichts schönreden, aber mir ist es auch wichtig zu betonen, was auch mir gegenüber fast alle sagen. Trotz all der Herausforderungen und Schwierigkeiten ist das Wochenbett nicht nur eine extrem intensive, sondern auch sehr schöne Zeit. Und jedes Wochenbett ist unterschiedlich. Das wissen besonders diejenigen gut, die es mehr als einmal erlebt haben.
Mein 2. Sohn ist per Wunschkaiserschnitt auf die Welt gekommen. Bin ich für mich ganz anders rein in diese Situation, weil ich habe mir vertraut.
Ich denke, es ist auch ganz klar und ganz wichtig, sowohl während der Geburt als auch im Wochenbett, als auch danach, immer wieder klar und deutlich die Grenzen zu artikulieren, auszusprechen. Ich bin noch nicht so weit, das schaffe ich noch nicht. Ich möchte, ich kann, ich will nicht. Ich denke, das ist für alle Beteiligten einfach gut.
Die Erfahrung vom ersten Mal nimmt man dann ja auch so mit. Und habe dann wirklich auch ein schönes Wochenbett im Vergleich erlebt. Ne, mein Mann hat mir alles abgenommen, was irgendwie ging, auch mit unserem größeren Sohn zur Kita hingebracht, abgeholt. Also ich musste das Haus und das Bett wirklich nicht verlassen, wenn ich nicht wollte. Hat meine Sorgen da auch ernst genommen, auch was irgendwie Besuch und Anzahl von Personen und so weiter angeht. War ein schönes Gefühl. Aber das muss man auch kommunizieren und sich auch trauen zu sagen und nicht diesem Druck, den man irgendwie so innerlich ein bisschen verspürt, so nach dem Motto, ja, es wollen aber alle das Kind sehen und das ist auch verständlich und eigentlich will man das ja auch. Aber ja, es ist, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig, auf den eigenen Körper da auch zu hören.
Ich hatte ein Wochenbett, da konnte mein Partner zu Hause sein, da konnte ich bekocht werden, da hatte ich meine Mama in der Nähe, die da auch ganz viel involviert war, die uns Essen vorbereitet hat. Ich hatte ein wahnsinnig tolles Umfeld.
Studien zeigen, wer im Wochenbett ausreichend Unterstützung erfährt, hat allgemein ein sehr viel geringeres Risiko, psychische Probleme und Krankheiten wie Depressionen in der Zeit nach der Geburt zu entwickeln. Und mit Unterstützung gemeint ist natürlich nicht nur die aus medizinisch-fachlicher Perspektive, sondern auch aus dem sozialen Umfeld. Sissi sagt, dass die Vorbereitung besonders wichtig ist. Und dazu zählt nicht nur ein Geburtsvorbereitungskurs, sondern auch, dass Eltern sich bereits vor der Geburt einen richtigen Fahrplan fürs Wochenbett machen.
Dass ihr einfach vorher wirklich eure Freunde, Familie anspricht, können wir euch fragen, seid ihr bereit, uns zu helfen? Könnt ihr uns vielleicht alle 2 Tage was Warmes zu essen vor die Tür stellen? Das ist einfach ein ganz wichtiges Thema, dass die Wöchnerinnen, die Neumamas sich einfach um solche alltäglichen Sachen wie Einkauf, Kinderabholung, also ganze Care-Arbeit, Waschmaschinen und so nichts kümmern, sondern sie sich wirklich auf ihre Rückbildung, auf das Stillen und auf ihr Baby konzentrieren können.
Und weil wir ja auch viel über körperliche Herausforderungen wie Inkontinenz gesprochen haben, zuletzt auch noch dahingehend eine gute Nachricht. Der Beckenboden verfügt über erstaunliche Reparaturmechanismen. In den meisten Fällen lässt sich 2 Monate nach der Geburt kein Unterschied mehr feststellen. Außerdem beweisen zahlreiche Studien den Positiveffekt von gezieltem Beckenbodentraining. Und auch bei Stuhlinkontinenz gibt es fachliche Hilfe. Eine Operation ist echt nur selten notwendig. Grundsätzlich gilt, jede Geburts- und Wochenbetterfahrung und jede Person, die sie durchlebt, ist anders, hat andere Bedürfnisse und Wünsche. Was wichtig ist, selbst darüber zu entscheiden. Und das gilt natürlich auch für alle anderen gesundheitlichen Themen. Für mehr Infos und Tipps zum Thema kann ich euch nur sehr empfehlen, euch die Bücher und andere Inhalte von unseren Expertinnen Jana Heinicke und Sissi Rasche anzusehen. Die Links zu den Profilen findet ihr wie immer in den Shownotes. An dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön an die beiden für ihre so wichtige und unermüdliche Arbeit gegen die Unsichtbarkeit von Müttern. Und natürlich alle anderen, die per Sprachnotiz ihre Eindrücke und Erfahrungen geteilt haben. Mascha, Marie, Birte, Caro, Laura und Lena. Und jetzt seid ihr dran. Was ist euch bei der Diskussion ums Thema Wochenbett wichtig? Wo habt ihr Rede- und Klärungsbedarf? Habt ihr Geschichten, die ihr teilen wollt? Wir freuen uns über eure Kommentare und Nachrichten. Entweder per Mail, auf Instagram oder direkt hier in der Podcast-Anwendung. Bei der Gelegenheit abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Auch für die nächsten Folgen ist wieder eure Meinung gefragt. Schaut am besten regelmäßig bei mir in der Instagram-Story vorbei, um ja nichts zu verpassen. Das war's von mir. Danke an alle, die diesen Podcast seit nun mittlerweile 4 Staffeln möglich machen. Allen voran das tolle Team hinter Tabufrei und natürlich Essity, die uns die Plattform bieten. Ich bin Franka Frei, macht's gut und bis bald.